Unser heutiger Gast ist Marc-André Gimmi, Fachanwalt für Arbeitsrecht seit über 30 Jahren und Partner bei Taylor Wessing. Er berät nationale und internationale Unternehmen bei Restrukturierungen, Verhandlungen mit Betriebsräten und komplexen Personalabbauprogrammen.
Darf der Arbeitgeber Betriebsratswahlen verhindern?
Er darf es eigentlich nicht. Aber was man nicht darf, kann man ja vielleicht trotzdem. Kennt jemand von Ihnen den Fall Enpal? Hat bereits zum zweiten Mal gescheiterte Betriebsratswahlen gehabt. Durch seltsame Führungen haben also Führungskräfte von Enpal in der Wahl des Wahlvorstandes so aktiv gestört, dass die Wahl des Wahlvorstandes gescheitert ist.
Oder trauen sich die Unternehmer nicht, weil sie sagen, die deutschen Arbeitsgerichte sind so pro Arbeitnehmer?
Nein, das Gegenteil ist der Fall.
Dann erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformentors. Heute aus unserem wunderschönen Büro an anderer Stätte mit einem wirklich spektakulären Gast, Marc-André Gimmi. Freue mich sehr, dass du da bist heute. Wenn ich dich kurz vorstellen darf, Marc ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, seit 1993 anwaltlich tätig, da hatte ich noch nicht mal Abitur. Seit 2002 Partner von Taylor Wessing. Du bist seit vielen Jahren im Prüfungsausschuss der Fachanwälte für Arbeitsrecht und Vorsitzender des Ausschusses Arbeitsrecht der Bundesrechtsanwaltskammer. Langjähriger Leiter der deutschen und internationalen Arbeitsrechtsabteilung von Taylor Wessing mit 60 Anwälten, Mitglied der Geschäftsführung. Und du bist auf den Bereich Kollektivarbeitsrecht spezialisiert und verhandelst also am liebsten, hast du mir gesagt, im Vorfeld mit Betriebsräten und Gewerkschaften über Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich verhandle am liebsten mit meinen Kindern übers Taschengeld. Aber jedem das seine.
Wir brauchen meistens das Nachsehen.
Ja, man muss wählen die Kämpfe weise. Ja. Genau. Wir werden heute sprechen über zwei Themen, die sehr aktuell sind. Überall findet man sie, die Betriebsratswahlen gerade. In fast jede Firma, in die man reingeht, findet man ein großes Plakat Betriebsratswahlen. Wer kann eigentlich einen Betriebsrat gründen? Was kann man da tun als Arbeitgeber? Wie kann man unterstützen? Was darf man, was darf man nicht? Darüber werden wir sprechen. Und wir werden sprechen über Freiwilligenprogramme, die ja heutzutage auch sehr aktuell sind, Personalabbauprogramme. Was ist eigentlich besser an einem Freiwilligenprogramm als an einer Lösung mit Interessenausgleich und Sozialplan und betriebsbedingten Kündigung? Wo sind da Fallstricke? Und darüber werden wir auch sprechen gleich. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich riesig, hier sein zu können. Lieber Gunnar, vielen Dank für die Einladung. Wenn man den Titel sieht, Legions of Employment Law, also ich habe ja schon die eine oder andere Auszeichnung auch erhalten, aber den Titel Legions, ja, das ist großartig. Das nehme ich mal mit. Ja. Ich werde gleich mal zu Hause erzählen, was mir heute widerfahren ist. Ja. Und freue mich natürlich mit Ihnen als Legions of Employment Law natürlich auch nachher schön diskutieren zu können über die Themen, die wir haben. Sie sind spannend. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen den Anschlag für Sie treffe. Ist immer schwierig bei so viel Expertenwissen hier im Raum, natürlich das Ihnen mitgeben zu können, was Sie vielleicht auch noch interessiert. Und ich hoffe, dass ich Sie auch zu der einen oder anderen Frage animieren und reizen kann.
Wenn sich der ein oder andere Zuschauer von unserem YouTube-Video dann fragen sollte im Nachgang, warum wir ab und zu auch nach oben gucken, das liegt daran, dass wir ein vollbesetztes Auditorium haben, mit lauter Legenden des Labor Laws, also Arbeitsrechtsexperten aus verschiedenen großen Kanzleien. Wir haben unser Netzwerktreffen dazu benutzt, eben diese Folge Transformentors aufzuzeichnen und freuen uns sehr, dass wir jetzt auch danach dann mit dem Live-Publikum sozusagen diskutieren können. Ich starte mal gleich rein. Erster Teil, Betriebsratswahlen. Gibt es einen bestimmten Zeitraum, in welchem Betriebsratswahlen üblicherweise stattfinden?
Ja. Das ist natürlich all nach Athen zu tragen. Wir sind ja gerade im Zeitraum. Es finden jetzt wieder die regelmäßigen Betriebsratswahlen von März bis April diesen Jahres statt in Deutschland. Das sind die regelmäßigen. Es gibt natürlich auch unregelmäßige Betriebsratswahlen, nämlich dann, wenn überhaupt kein Betriebsrat bisher bestanden hat. Dann braucht man sich an den Zeitraum nicht halten. Dann kann man auch so wählen, wenn man möchte und der Arbeitgeber einen lässt. Da kommen wir ja gleich noch zu. Oder wenn zum Beispiel nach Umstrukturierungen sich die betrieblichen Einheiten so verändert haben, dass man die Betriebsratsstruktur neu gestalten muss. Und dann finden auch unterjährig nach bestimmten Vorschriften entsprechende Betriebsratswahlen statt.
Ja, du hast gerade den Arbeitgeber erwähnt. Das wäre auch meine erste Frage. Darf der Arbeitgeber Betriebsratswahlen verhindern?
Er darf es eigentlich nicht. Steht sogar ausdrücklich im Gesetz. Gibt es einen Paragraphen dazu, der sehr ausführlich darstellt, 20 Beta VG, in dem das schön normiert ist. Aber was man nicht darf, kann man ja vielleicht trotzdem.
Aber warum sollte man das wollen? Warum will ein Arbeitgeber keine Betriebsratswahl?
Das ist eine gute Frage. Fast schon fürs Publikum, als Publikumsfrage geeignet. Ja. Jeder hat so seine unterschiedliche Erfahrung. Was für Erfahrungen habe ich in der Praxis gemacht? Warum will das ein Arbeitgeber? Es gibt Arbeitgeber, die einfach sagen, ich kann damit nicht viel anfangen. Ich komme aus einem Umfeld, zum Beispiel im Ausland, wo es keine Betriebsratsstrukturen gibt. Das ist ja nicht in jedem Land so, dass wir Betriebsräte haben. Gesellschafter haben da manchmal Verständnisschwierigkeiten. Wenn ich jetzt mal nach USA gucke, ist das nicht immer leicht zu erklären. Ja. Insofern gibt es solche Situationen. Dann gibt es Familienunternehmen, die einfach gerne die Hoheit über ihre Geschäftsentwicklung selber behalten möchten und sich da nach Möglichkeit wenig abstimmen möchten. Es gibt vielfältige Gründe. Es gibt auch Gründe des internationalen Managements. Viele Unternehmen sind zwischenzeitlich so international aufgestellt. Kommen wir gleich zum Stichwort Fluggesellschaften zum Beispiel, dass man tatsächlich hier in Deutschland mit dem Betriebsrat gar nichts anfangen könnte, weil es hier gar keine personelle Leitung gibt. Oder im digitalen Bereich ist es auch sehr schwer, im Betriebsrat zu greifen. Kommen wir auch noch gleich zu.
Okay, sehr spannend. Dann gehen wir doch gleich auf diese Fälle. Also kann der Arbeitgeber Betriebsratswahlen theoretisch verhindern? Und welche Fälle kennst du vielleicht? Das wäre auch genau die Anschlussfrage.
Ja, es ist eine Frage der Struktur, die man sich gibt. Also viele von Ihnen, euch werden ja wahrscheinlich die letzte Entscheidung des BAG, des 7. Senates, kennen zum Thema Lieferando, die Frage, wie in der Plattformarbeit Betriebsräte gebildet werden können oder nicht. Preisfrage an die Runde. Warum ist es eigentlich der 7. Senat und nicht der 1. Senat, der eigentlich fürs Betriebsverfassungsrecht zuständig ist? Das liegt daran, dass der 7. Senat unter Führung von Christina Schmidt für das formelle Betriebsverfassungsrecht zuständig ist und deswegen über solche Fragen zu entscheiden hat. Und da muss man sagen, wenn Sie sich das BAG mal anschauen, also einfach mal die Bilder dort, das sind viele junge Richterinnen und Richter zwischenzeitlich unterwegs, ja, die durchaus auch aus einer Entwicklung herkommen, die uns, wenn wir Arbeitgeberanwälte mal sein sollen, Hoffnung geben, dass die ein oder andere Entscheidung vielleicht auch mehr wieder Richtung Unternehmen sich entwickelt. Und eines dieser Entscheidungen ist tatsächlich diese Plattform-Arbeitsentscheidung für die Firma Lieferando, die also Betriebsratswahlen angefochten hat und zwar erfolgreich. Dazu muss man wissen, dass Lieferando zwei Plattformen oder in sogenannte Hub-Cities und Remote-Cities aufgeteilt ist, strukturiert ist. Der Arbeitgeber hat sein Unternehmen so gebildet, dass er sagt, in den Hub-Cities habe ich im Wesentlichen die Verwaltungsvorgänge, die Personalvorgänge, die Entscheidung, Managementstrukturen aufgebaut. Und die Remote Cities sind nichts anderes als eine digitale Plattform, die mit dem Mitarbeiter kommunizieren, und zwar mit dem Fahrradfahrer, der über seine Plattform, mit der er verbunden ist, die Bestellungen der Kunden letztlich ausliefert. Eine echte personelle Führung findet über diese Plattform nicht statt, jedenfalls so das BAG. Ich habe das jetzt selber noch nicht getestet, weil ich natürlich als Externer keinen Zugriff auf die Plattform habe. Aber so steht es jedenfalls in der Pressemitteilung und auch aus den LAG-Entscheidungen kann man das so entnehmen. Und das Spannende ist, dass das BAG dabei gesagt hat, naja, also wenn ich eine Struktur habe, die überhaupt keine personelle Leitungsmacht mehr ausübt, dann kann ich da auch keinen Betriebsrat bilden, weil insoweit der Betrieb nicht betriebsratsfähig ist. Das heißt, wenn ich Strukturen im Unternehmen aufbaue, digitaler Art, die dazu führen, dass die Leitungen in einem anderen Bereich ausgeübt werden, dann kann ich dadurch Betriebsratswahlen verhindern, weil ich sagen kann, ich habe keinen betriebsratsfähigen Betrieb und deswegen dürfen auch keine Betriebsräte gewählt werden. Das ist die Ratio dahinter.
Also muss ich immer unterscheiden, ob das das Geschäftsmodell ist, das originäre, oder ob es ein Umgehungsvehikel ist.
Genau. Also wenn es mit der Umgehung, also die Umgehung ist ein spannendes Thema. Was ist Umgehung in dem Bereich? Also ich führe jetzt mal weiter aus. Wir haben dann ja nicht nur die Remote Cities, in denen zum Beispiel auch der Dienstplan übrigens hinterlegt war. Also die Admin Cities haben den Dienstplan in die Remote Cities reingespielt und danach haben dann die Fahrradfahrer auch ihre Dienstzeiten erhalten, ja. Trotzdem hat das BAG gesagt, da kann ich nichts machen. Ich kann nicht mit einer Remote City als Betriebsteil irgendwie eine Einigungsstelle verhandeln. Das funktioniert nicht mit einer App. Ja. Aber die Admin war eben in den sogenannten Hub-Cities. Und jetzt überlegen wir uns mal den Fall weiter und sagen, die Hub-Cities waren jetzt hier zufälligerweise in Deutschland. Ja, da sind sie betriebsratsfähig. Dort ist auch nicht angefochten worden, die Betriebsratswahlen. Aber wenn die Hub-Cities jetzt nicht in Deutschland wären, sondern im Ausland wären, also in Luxemburg beispielsweise oder so, und das ist ja im Rahmen der Digitalisierung gar nicht so schwer zu organisieren, dann hätte ich auf einmal auch die Leitungsmacht gar nicht mehr in Deutschland, sondern in Luxemburg. Und damit wäre ich auch wieder aus dem Betriebsverfassungsrecht raus. Also man kann durch kreative Gestaltungsformen in den Unternehmen durchaus Betriebsratswahlen, sage ich mal, nicht möglich machen, wenn man so sagen darf. Ja. Das ist eine davon. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein Fall der digitalen Industrie. Vielleicht mal ein ganz anderer Fall, der Ryanair-Fall. Der wird nämlich im Mai entschieden werden, auch vom 7. Senat. Der ist noch nicht entschieden vom BRG, dort aber anhängig und war schon beim LAG. Und dort war es so, dass Ryanair in Berlin, im BER, eine relativ große Station hat mit über 500 Mitarbeitern. Und dort die Absicht besteht, einen entsprechenden Betriebsrat zu wählen. Das ist angefochten worden. Das LAG hat bisher gesagt, dass dieser Betriebsteil betriebsratsfähig wäre, weil es ein größerer, selbstständiger Betriebsteil wäre nach BetterVG. Auf der anderen Seite muss man hier auch überlegen, die Leitung ist unstreitig, nicht in BER, sondern sie ist in Malta, in Zypern, da ist der Sitz der Gesellschaft und natürlich bei unseren Freunden in Irland, sodass man sich schon die Frage stellt, wie also die Einigungsstelle in Irland demnächst tagen soll, ja? Wenn also jetzt der Betriebsrat in Berlin, ohne dass dort eine personelle Leitung vorhanden ist, tatsächlich etabliert werden sollte vom BRG. Das dürfte sehr spannend sein. Man sieht aber, dass man auch durch solche Strukturen Entscheidungen außerhalb des Anwendungsbereichs des BetterVG zu verlagern, Strukturen schaffen kann, die eben dann nicht zu einer Betriebsratswahl führen können. Oder vielleicht ein ganz anderes Beispiel, nicht strukturell. Muss sehr lustig gewesen. Ich weiß nicht, kennt jemand von Ihnen den Fall Enpal? Oder Enpal kennt man wahrscheinlich, ne? Das Unternehmen in der Werbung, was ständig die Solarindustrie bewirbt und wo man sich quasi als Kunde dann entsprechendes Panel aufs Dach setzen kann. Sehr großes Unternehmen, ich glaube 50 Millionen Euro Umsatz, hat bereits zum zweiten Mal gescheiterte Betriebsratswahlen gehabt. Da sind also Betriebsratswahlen am Standort in Berlin initiiert worden. Tatsächlich hat das Management natürlich die Betriebsratswahlen unterstützt, ganz offiziell, das auch immer schriftlich festgehalten. Aber durch seltsame Führungen haben also Führungskräfte von Enpal in der Wahl des Wahlvorstandes sich so lautstark gemeldet und die Wahl des Wahlvorstandes, obwohl gewerkschaftlich begleitet von zwei Gewerkschaftssekretären, so aktiv gestört, dass die Wahl des Wahlvorstandes gescheitert ist. Ja. Beispielsweise wurde der Antrag gestellt von der Gewerkschaft auf geheime Wahl des Wahlvorstandes. Dieser Antrag sollte natürlich dem Schutz dienen, dass die Mitarbeiter frei ihre Meinung sagen können und frei wählen können. Dieser Antrag ist seltsamerweise fast einstimmig von der Belegschaft abgelehnt worden, sodass also die Wahl offen stattfinden musste. Und dann hat also sich keiner, keine Ahnung, sich nicht getraut, wie auch immer. Jedenfalls geisterte dann durch die Gazetten, dass angeblich die Führungskräfte sich dann auch per Social Media Likes entsprechend gehypt haben wollen, dass sie die Betriebsratswahlen aktiv verhindert haben oder es jedenfalls nicht geklappt hat. Also man sieht, man kann durchaus durch Ansprache von Opinion-Bildern im Unternehmen dafür auch Stimmungen schaffen, wie und ob Betriebsräte wirklich im Unternehmen gewollt werden. Und da gibt es doch immer wieder Fälle von verschiedenen anderen Unternehmen. Aldi ist ein Fall dafür, Check24 ist ein Fall dafür. Also man kann das so fortführen, dass es immer wieder Fälle gibt, die dann zur Anfechtung kommen.
Was passiert denn dann, wenn eine Geschäftsführung aktiv solche Betriebsratswahlen behindert oder auch, sagen wir mal, gewählte Vertreter in ihrer Ausübung des Amts behindert? Was für Konsequenzen müssen die erleiden?
Also offiziell würde man das nicht machen sollen, ja, also weil es ist ja strafbar, nicht? Auch da gibt es Fälle, dass Strafbarkeiten verurteilt worden sind, wenige allerdings, weil Sie wissen ja, ein solches Verfahren ist ein Antragsdelikt. sodass es offensichtlich wenig Straffälle gibt. Aber es gibt tatsächlich auch Urteile, in denen Mitglieder der Geschäftsführung, zum Beispiel eines Logistikdienstleisters, verurteilt worden ist. Saarland 2021 war das zu 80 Tagessätzen. Nein, das dürfte jetzt nicht so wahnsinnig viel sein. Foodlocker Berlin 2022 sind auch zwei Mitglieder der Geschäftsführung in Strafverfahren gekommen. Leider ist mir die Entscheidung nicht bekannt. H&M Nürnberg 2022 wurden zwei Filialleiterinnen zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt. Das sind roundabout, so, ich habe es mal so pauschaliert, 3.500 €. Das geht jetzt auch, ja. Also wahrscheinlich wird das Unternehmen das irgendwie übernehmen, vermute ich mal.
Aber die Frage ist ja, also wie viele Fälle werden jetzt tatsächlich publik oder wie viele Fälle werden geahndet? Was gibt es da, eine Dunkelziffer, eine Schätzung, hast du ein Gefühl? Du sagst,
also ich glaube, dass überhaupt wenige zum Antrag kommen, ja. Wenige Strafanzeigen erfolgen und ich glaube, dass noch viel weniger verurteilt werden. Also die Gefahr ist nicht so groß, aber das können wir als Anwälte nicht sagen. Nicht? Also die Regel im Gesetz ist glasklar. Also die Behinderung von Betriebsräten oder Betriebsratswahlen, auch die Bildung von Wahlvorständen durch die Geschäftsführung ist natürlich strafbar, wenn das aktiv gemacht wird. Das heißt,
aber bei 3.500 € ist auch nicht so abschreckend. Ne?
Ja, es gibt auch, ich habe auch mal gehört, dass Leute rausgekauft werden, wenn sie anfangen, einen Betriebsrat zu wählen. Ja, auch das machen bei Familienunternehmen. Es ist das mal berichtet worden, dass man sagt, jeder, der einen Betriebsratswahl initiieren möchte und es laut sagt, ist irgendwann zufälligerweise nicht mehr da, ja, ohne dass er gekündigt wurde. Man kann es halt schlecht nachweisen, die Leute, die es betrifft und vielleicht da noch Geld bekommen haben, werden es sich sagen. Aber es ist trotzdem natürlich etwas, was man sehr, also wo man als Geschäftsführung keinen aktiven Einfluss direkt offiziell nehmen sollte. Ja, es ist ein schmaler Grad, auf den man geht.
Wie kann man denn jetzt den Fall mal andersrum denken? Es gibt Fälle, die ich erlebt habe in den letzten Jahren, wo sich die Belegschaft gegen den Betriebsrat gestellt hat, weil die gesagt haben, ihr vertretet nicht unsere Interessen. Wenn sowas passiert zum Beispiel und der Arbeitgeber merkt, irgendwie die Wahl war nicht richtig, es wurde gegen Wahlvorschriften verstoßen, welche Möglichkeiten habe ich denn in den Fällen als Arbeitgeber da nochmal gegenzutreten und zu sagen, das war nicht rechtens? Ja.
Also da hatten wir sogar mehrere Möglichkeiten. In dem ersten Fall, wo du sagst, ich fühle mich nicht richtig vertreten, das ist ja eine Frage, ob ich nicht sogar ein Amtsenthebungsverfahren einleiten kann. Das ist die eine Möglichkeit, wird immer mal wieder diskutiert in unserer Praxis, kommt selten zu tragen. Ich habe vielleicht zwei Fälle mal gehabt, wo es tatsächlich mal durchgezogen worden ist, ja, wo es krasse Verletzungen der Betriebsratsobliegenheiten des Betriebsrates gab. Denn auch Betriebsräte haben Verpflichtungen, das glauben die zwar manchmal nicht immer, aber es ist tatsächlich der Fall. Und wenn sie denen nicht nachkommen nachhaltig, haben sie tatsächlich ein Problem, dass sie abberufen werden können. Auf der anderen Seite, was Wahlen anbelangt, kann ich natürlich immer anfechten innerhalb der 2-Wochen-Frist. Und versuchen, nach den Wahlen formelle Gründe zu finden und den Betriebsrat und die Betriebsratswahl zu torpedieren. Ich kann auch Nichtigkeitsklage erheben, die kann ich immer erheben, wenn entsprechend gravierende Fehler im Wahlverfahren, zum Beispiel falsche Bildung des Wahlvorstandes. Also wenn ich so eine tumulte Veranstaltung habe, wie sie von NPAL beschrieben worden ist, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn die durchgegangen wäre und der Wahlvorstand gebildet worden wäre, man möglicherweise sogar einen Nichtigkeitsgrund hätte, die Wahl dann damit anzufechten. Die Folge ist gravierend, weil bei der Nichtigkeit ist es so, dass der Betriebsrat nie zur Entstehung gekommen ist. Alle Beschlüsse sind unwirksam, alle BVs sind unwirksam. Bei der Unwirksamkeit bleibt erstmal alles, wie es ist. Und dort würde es dann so sein, dass eben erst ab Rechtskraft des Beschlussverfahrens, also der Entscheidung, tatsächlich auch der Betriebsrat seine Position verlieren würde. Deswegen sind die Maßnahmen schon sehr unterschiedlich. Wie kann man sowas noch steuern? Ich habe das neulich auch wieder in Köln gesehen. Da werden einfach die Personallisten, die die Arbeitgeber dem Betriebsrat ja zur Verfügung stellen oder dem Wahlvorstand zur Verfügung stellen müssen, damit der die Wahl auch entsprechend einladen kann und die Leute anschreiben kann, werden dann nicht zur Verfügung gestellt. Und dann muss der Betriebsrat oder der Wahlvorstand muss dann auf Herausgabe der entsprechenden Information klagen. Das kann er auch, dafür gibt es ein entsprechendes Verfahren, das ist nicht das Problem. Nur bis das Verfahren entschieden ist, das dauert halt auch schon mal eine Weile. Ja. Da kann man auch schon mal wieder 2 Jahre gewinnen. Und bis dahin hat man noch keinerlei Informationen für die Betriebsratswahl nach draußen. Auch solche Verfahren finden tatsächlich statt. Es gibt also immer wieder Unternehmen, die diesen Konflikt tatsächlich nicht scheuen.
Und vielleicht noch eine Frage, was würdest du Unternehmen empfehlen, die Ja, das erlebe ich immer wieder in Umstrukturierungen und Transformationen, dass man dann sagt, können wir nicht hinterher dafür sorgen, dass die Firmen, das Firmengeflecht so viele kleine Bestandteile hat, die für sich alleine stehen, dass ich eben dort keinen Betriebsrat gründen muss. Also, dass man schneidet und seine Standortlandschaft auch so kreiert, gemäß Betriebsratsvorgaben, dass ich sage, jetzt brauchen wir eigentlich da und dort keinen Betriebsrat mehr. Oder umgekehrter Fall, dass man sagt, jetzt möchte ich eigentlich hier und da und dort zusammenlegen, dann muss ich nur noch mit einem Betriebsrat sprechen und nicht mit fünf lokal. Ja. Also ist das ein Grund für so Planung oder sollte man vielleicht doch eher so ökonomische Raison dahinter legen?
Ist ein Grund für eine Planung, habe ich gestern erst wieder gehabt, findet aber selten statt. Weil der administrative Aufwand für das Unternehmen ist natürlich jetzt auch nicht kleiner dadurch. Ja? Also wenn ich irgendwo dann eine Zentrale habe, die das alles immer noch steuert in den Kleinbetrieben, ist das natürlich ein Problem. Wo wir es aber häufiger haben, tatsächlich ist im Medizinbereich oder im Healthcare-Bereich, wie man neudeutsch sagt, bei den ganzen MVZs und Arztpraxen, ja, die ja heute auch viel über Private Equity laufen, dort wird regelmäßig doch eben auch geschaut, dass viele Praxen keine Betriebsräte haben und weiter noch keine Betriebsräte halten sollen. Deswegen bleiben die auch in den einzelnen GmbHs. Und die Praxen, die einen Betriebsrat haben, die bleiben halt gesondert und werden dann nur konzerniert dann letztlich. Also da gibt es tatsächlich solche Strukturen nochmal, wo das bewusst in Kauf genommen wird, um eben hier Betriebsratsstrukturen zu vermeiden. Aber das ist vielleicht auch ein Spezialbereich.
Vielleicht abschließende Frage. Findest du es denn gut, dass wir einen Betriebsrat haben und eine Mitbestimmung in Deutschland und dass die so intensiv ist? Oder findest du es eher schlecht im Vergleich? International gibt es ja durchaus andere Regelungen.
Ja, also ich finde es tatsächlich gut und ich bin ein großer Fan von Betriebsräten. Und zwar einfach nicht jetzt aus eigenem Opportunismus heraus als Arbeitsrechtler, sondern weil ich tatsächlich überzeugt bin, dass wir in Deutschland unsere Betriebsverfassung auch im Ausland viel zu schlecht verkaufen. Mhm. Ich sage jetzt mal, in den USA werden Restrukturierungen ja anders durchgeführt als bei uns. Ob sie viel preiswerter sind und effizienter, ist auch die große Frage. Wir haben bei uns ein sehr geregeltes Verfahren. Ja, es ist auch nicht ganz einfach. Es kostet auch Geld, aber auch amerikanische Anwälte sind exponentiell teurer als deutsche Anwälte, insbesondere auch im Arbeitsrecht. Und auch die Verfahren sind sehr viel teurer als bei uns. Ich glaube, dass wir ein sehr gute Struktur haben, die es ermöglicht, bei smarter Anwendung, sage ich mal, in entsprechenden Themen sehr gut mit dem Betriebsrat zusammenzukommen. Und wir haben einen großen Vorteil, wenn ich mal mit dem Betriebsrat die Vereinbarung getroffen habe, dann ist es ja schon auch als Vereinbarung mit der Belegschaftsvertretung zu sehen. Das heißt, die Akzeptanz der Maßnahme ist sehr viel höher, als wenn der Manager sich vorne hinstellt und sagt, per obiter dictum, wir machen das jetzt so, Schluss aus Nikolaus. Ja. Das ist natürlich mit der Vereinbarung, die im Betriebsrat ausgehandelt worden ist, teilweise streitig, Übereinigungsstelle, wie auch immer, natürlich viel, viel besser und finde ich viel besser umzusetzen auch. Ich finde es einen Vorteil.
Also halten wir fest, Betriebsrat an sich ist eine gute Sache, die kennen die Unternehmen auch. Man hat dieses Vier-Augen-Prinzip auch, ja. Management hat eine Idee, vielleicht gibt es da noch eine Idee. Man kann es dann besprechen, man sollte es nicht ohne Grund torpedieren, so eine Wahl, ja, und ist auch mit strafrechtlichen Folgen versehen, wenn man dagegen tritt und sowas behindert. Von daher empfehle ich auch immer den Kunden, die sagen zum Beispiel, ja, wir wollen das mal irgendwie einen Abbau von 3000 Stellen ohne Sozialplan lösen, frage ich mich erstmal, warum? Warum wollt ihr das? Weil wenn man erstmal den Sozialplan hat, gilt der für alle, ich muss mich nicht mehr individualrechtlich lösen. Und das wäre eigentlich auch ein guter Übergang fürs nächste Thema. Wenn wir sagen, wir schauen mal rein, Freiwilligenprogramme versus Interessenausgleich Sozialplan. Was versteht man eigentlich unter dem Freiwilligenprogramm?
Tja, Freiwilligenprogramm ist mir eigentlich auch nie so ganz klar, warum das so gehypt wird. Aber es wird sehr stark gehypt, ich finde, in der Praxis. In mir läuft es immer dort über den Weg, wo ich eigentlich tarifrechtlich keine Möglichkeit habe, wirklich einseitig durch betriebsbedingte Kündigung zu kündigen, also dort, wo ich einen tariflichen Kündigungsschutz vor betriebsbedingten Kündigungen oder Betriebsänderungsmaßnahmen habe. Da wird sehr häufig mit freiwilligen Programmen gearbeitet. Es ist einfach nichts anderes als ein Mittel, wo wir mit dem Prinzip häufig der beidseitigen Freiwilligkeit, gibt auch andere Nuancen und andere Gestaltungen noch bei Freiwilligkeitsprogrammen, versuchen mit dem Mitarbeiter eine Aufhebungsvereinbarung zu schließen gegen Zahlung einer Abfindung. Das ist erstmal der Sinn eines Freiwilligenprogrammes, ohne dass der Arbeitgeber selber einseitig gestalten kann. Das ist der große Unterschied.
Und was würdest du sagen, unter welchen betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist denn so ein Freiwilligenprogramm einem klassischen Verfahren mit Interessenausgleich und Sozialplan vorzuziehen?
Also ich würde mal unterscheiden wollen zwischen einem Unternehmen vor der Insolvenz und nach der Insolvenz. Denn vor der Insolvenz gehe ich mal davon aus, dass das Unternehmen noch genügend Liquidität hat. Also was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Freiwilligenprogramme sind häufig sehr teuer. Man muss ja den Mitarbeiter irgendwie gewinnen können, dass er freiwillig bereit ist, sein Arbeitsverhältnis aufzulösen. Das wird er in der Regel nur tun, wenn er erstens sowieso Richtung Rente geht oder keine Lust mehr hat zu arbeiten oder vielleicht auch nicht mehr richtig arbeiten kann oder will. Aber ansonsten habe ich als Arbeitgeber kaum Gestaltungsmechanismen oder gar keine, ihn zu einem Aufhebungsvertrag zu bewegen. Ich muss ihn über Cash gewinnen können. Dafür brauche ich genügend liquide Mittel. Ich habe leider häufig Mandanten, die das nicht so ohne weiteres haben. Das heißt, wir müssen häufig tatsächlich, was die finanzielle Seite anbelangt, solche Betriebsänderungsmaßnahmen wirtschaftlich vertretbar und mit sicherer Planung gestalten. Und das ist der große Unterschied und das Problem am Freiwilligenprogramm. Man kann zwar ein Budget sich auflegen, machen die Unternehmen natürlich auch immer, und dann wird das mal durchgerechnet, mit welchen Faktoren. Aber es ist halt dann auch nicht sicher kalkulierbar, ob es so sich umsetzen lässt oder nicht, ob es genügend Leute gibt oder was mache ich, wenn mehr Leute kommen, ja, und was ist, wenn zu viele Leute auf einmal kommen und da erst am Ende alle Leute kommen, ja, also das sind ja alles so Sachen, die ich dann beim Freiwilligenprogramm nicht so richtig in der Planung habe, während ich bei Interessen aus Sozialplan es viel besser auch zeitlich gestalten kann.
Jetzt trete ich da mal kurz dagegen und sage, aber beim Freiwilligenprogramm kann ich doch Turboprämien verhandeln, da kann ich doch sagen, wer am Anfang geht, der kriegt noch ein bisschen mehr, das heißt, die meisten gehen am Anfang und dann tröpfelt es noch so ein bisschen, aber ich weiß eigentlich, wer da kommt. Ich kann es auch von daher gestalten, dass ich ja mit dem Betriebsrat Direktansprachen vereinbaren kann. Ich könnte ja sagen, pass auf, wir gehen jetzt hier mal, nicht wie in der Sozialauswahl, hier gehen wir jetzt mal nach Performance und ich spreche mal die an, wo ich sage, ja, das war nicht da, wo wir es sehen wollen. Die Erwartungen nicht getroffen und das, was ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gerade nicht kann, digitalere Tools bedienen, internationale Arbeiten, mehrsprachig oder remote, aber das wird intensiver und deswegen wird es schwieriger hier. Das könnte also gezielter ansprechen, nicht jeder wird gehen, aber wenn ich schaffe, diese Quote von Annahmequote, sagen wir, von 10% auf 25% zu erhöhen, brauche ich ja viele nicht kündigen, die dann wieder klagen könnten, für die ich dann vielleicht eine Lohnfortzahlung habe während des Prozesses, also da habe ich ja auch ein Risiko drin. Dass, wenn ich betriebsbedingt kündige, viele Leute aber dagegen klagen und dann habe ich Einzelfälle, die HR alle einzeln bedienen muss, dann dauert es ja auch lang und kostet Geld.
Das ist vollkommen richtig, Gunnar. Ich will ja gar nicht widersprechen. Das Problem, was wir in der Praxis dann häufiger sehen, ist, dass der damit verbundene Aufwand, der nicht unbeträchtig ist, reicht ja nicht, dass ich nur ein Schreiben hinschicke. Ich muss mit den Leuten ja aktiv sprechen, ich muss die Leute selektieren, ich muss den Prozess managen, die Gespräche managen. Dass häufig die HR-Abteilungen zwischenzeitlich auch so eingedampft worden sind bei Mandanten, dass die gar nicht mehr die Kapazität haben, diese Gespräche in nennenswerter Anzahl zu führen. Wenn es nicht sowieso dann irgendein HRer ist, der irgendwie in Holland sitzt oder in England oder sonst irgendwo, der mit solchen Themen dann auch wieder große Schwierigkeiten hat. Da haben wir schon sprachliche Barrieren, hoffentlich, bei Holland nicht immer, aber in England jedenfalls. Und das macht es dann nicht einfacher. Deswegen, es ist Programm, was in großen Unternehmen sicherlich gut funktioniert und praktiziert wird. Also beispielsweise Ford hat das jetzt ja auch gemacht. VW macht das natürlich, Daimler macht das. Alle großen Automobilisten machen große Freiwilligkeitsprogramme. Bei Ford ist der Eingangsbetrag 25.000 Euro im Sozialplan. Das ist natürlich Beträge, die wir normalerweise kaum im Mittelstand verhandelt bekommen. Ja, das sind halt große Unternehmen, die finanzielle Kraft haben, solche Volumina eben auch zu stemmen dann.
Muss natürlich auch teurer sein, weil ich sonst ja gar nicht mehr in die betriebsbedingte Kündigung gehen. Also ich würde mich gar nicht darauf einlassen zu warten, weil ich sage, wenn es jetzt mehr Geld gibt, die meisten gehen ja auch dann nochmal, wenn sie sagen, ich finde schon einen Job und dann nehme ich die Abfindung noch mit. Das heißt, um die muss ich mich ja auch noch kümmern, um die Keyplayer, die muss ich sowieso ansprechen und die kann ich ja in der Sozialauswahl auch nur, sagen wir mal, üblicherweise erfahrungsbedingt 5%, kann ich die mal ausnehmen. Aber 5% sind einfach von 100 Leuten nur 5. Und genau. Der Rest an Keyplayern, der wird vielleicht betroffen sein von der Sozialauswahl. Also kann ich es nicht doch da so ein bisschen besser steuern einfach?
Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, wenn man einen guten Interessenausgleich Sozialplan hat, dann kann man es auch gut steuern. Man wird nie die reine Lehre schaffen, aber ich könnte zum Beispiel eine Namensliste ja auch beim Sozialplan beim Interessenausgleich verhandeln. Ja, da kann ich ja sehr viel steuern drüber.
Natürlich auch selten.
Ja, dass man das, ja, da muss man wieder 0,2 oder so aufschlagen dann. Ja, aber es ist jedenfalls ein Steuerungsinstrument, was ganz valide ist, ehrlich gesagt, weil bei Gericht hast du da nicht mehr viel zu kamellen als Mitarbeiter, wenn die Namensliste mal steht. Man hat es auch tatsächlich abgestimmt mit dem Betriebsrat. Das heißt, die Frage, ob es tatsächlich so Platz greift oder nicht, ob es einen erwischt, ist damit eigentlich auch geklärt. Ja, es hat schon einen hohen Steuerungsfaktor. Und die Fälle, die tatsächlich problematisch sind, die man auch natürlich bei Interessen und Sozialplan hat, weil man nie die reine Lehre der Sozialauswahl hinbekommt, egal welche Punkteschemata man anwendet, die muss man dann wieder händisch steuern. Dann ist man beim kleinen freiwilligen Programm vielleicht.
Ja, man kann,
oder in der Kombination, ja?
Ja, klar. Man kann natürlich auch solche Themen dann wieder Punkteschema, Altersgruppen, Vergleichsgruppen ein bisschen steuern, beeinflussen. Dann, ja, ich habe mein Wunschbild im Kopf, wie kommen wir vielleicht ein bisschen näher dahin? 100% Nasenfaktor kriegen wir nicht hin, ist auch gut so wahrscheinlich. Aber würdest du sagen, also es ist schon ehrlicher und sauberer, wenn man direkt einfach Freiwilligenprogramm sein lässt und direkt in Interessenausgleich, Sozialplan geht und sagt, wir kündigen einfach.
Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Ehrlichkeit ist. Es ist, ich würde es eher dahingehend bewerten wollen, für was brauche ich es tatsächlich. Wenn ich also zum Beispiel jetzt in der Situation bin, dass ich aufgrund einer Refinanzierungsstruktur, Refinanzierungszusage, die zum Beispiel Gesellschafter den Banken gegeben haben, binnen eines Zeitraums von 1 oder 2 Jahren die und die Personalmaßnahmen umgesetzt zu haben, ja, und zwar, damit meine ich wirklich umgesetzt zu haben, dann ist das mit dem Freiwilligenprogramm nur schwer darstellbar, weil wie soll man dafür die Garantie geben, dass das Freiwilligenprogramm so gut zieht, dass man die Refinanzierungszusage auch einhält. Wenn man die Refinanzierungszusage nicht einhält, dann werden die Darlehen wieder gekündigt, die gewährt worden sind. Das heißt, das ist tatsächlich nicht trivial. Da komme ich mit dem Interessenausgleich Sozialplan natürlich besser zurande, weil das natürlich klare Regeln sind. Da habe ich entsprechende Betriebsvereinbarungen, Regelwerke, da habe ich entsprechende Zeitrahmen, die auch vorgesehen sind. Schon in der Interessenausgleichsvereinbarung habe ich ja die Restrukturierung zeitlich genau skizziert dann auch im Zweifel, sodass ich da eine bessere Sicherheit auch dokumentarisch gegenüber den Banken abgeben kann. Ja? Das heißt, in so einer Situation würde ich auf jeden Fall immer den Interessenausgleich Sozialplan einem Freiwilligenprogramm vorziehen, so es rechtlich nicht anders geht, ja. Und deswegen muss man, glaube ich, schauen, für was braucht man. Interessen beim Freiwilligenprogramm hat man natürlich den großen Vorteil, das ist ein kooperativer Ansatz, ja. Das ist natürlich anders, als wenn man mit der einseitigen rechtsgestalteten Willenserklärung um die Ecke kommt. Das ist natürlich viel härter für die Leute. Wir haben das jetzt gerade in Leipzig gemacht und ja, aber da hat uns auch der Sozialplan trotz IG Metall sehr, sehr geholfen, eine deutlich höhere Akzeptanz in der Belegschaft zu halten. Wir haben da über 200 Leute abgebaut. Das hätte, glaube ich, mit dem Freiwilligenprogramm hätte das nicht geklappt.
Mhm. Ich sehe immer eine Frage. Ich sage dann auch, das Freiwilligenprogramm hat natürlich ein Ziel. Das Ziel ist, dass man Unterschriften bekommt, dass Leute einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie nachdrücklich geht ein Arbeitgeber und das Management diesem Ziel nach? Ja, wenn ich jeden Mitarbeiter am Tag 5-mal anspreche, vorausgesetzt, wir hätten die Kapazitäten, dann ist es ja fast schon Mobbing. Also ich sage mal, man muss sich gut vorbereiten und man muss irgendwie sagen, ich gebe dir die volle Transparenz und Information, sodass du selber entscheiden kannst. So. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ich gehe aber trotzdem nicht. Ich verstehe, mein Job wird wegfallen, den wird es hier nicht mehr geben. Okay, die Rolle, die ich heute mache, gibt es nicht mehr. Ich bleib trotzdem, ihr werdet schon was finden für mich. Dann sagt man, ja, aber wo... In 6, 7 Monaten, wohin soll ich dich umschulen? Ja, so, auch egal, dann sitze ich hier und lese Zeitung. Also wo ist eine Abgrenzung zwischen echter Freiwilligkeit, dass ich mich wirklich frei entscheiden kann, und zu viel Druck, den vielleicht ein Arbeitgeber ausübt?
Das ist eine sehr gute Frage, Gunnar, und schwierig zu beantworten, weil die Linie ist, glaube ich, sehr dünn. Erstens ist es so, dass bei Freiwilligenprogrammen in der Regel die Betriebsräte Wert darauf legen, dass sie an diesen Gesprächen, ja, Fenstergesprächen, dann gerne dann teilnehmen, um gerade diese Drucksituation für die Mitarbeiter auch zu vermeiden. Das kommt häufig als Forderung in so ein Freiwilligenprogramm mit rein, dass die Gespräche immer im Beisein eines Betriebsratsmitglieds entweder stattfinden zu haben oder, wenn man die bessere Variante bekommt, wenn der Mitarbeiter den Betriebsrat dabei haben will, dass er dabei sein kann, aber nicht muss. Das ist erstes. Zweite ist, ich habe natürlich das Maßregelungsverbot. Und in so einer Situation tut man sich als Arbeitgeber, glaube ich, richtig schwer, ohne Verstoß gegen das Maßregelungsverbot wirklich Druck ausüben zu können. Ja, wir sind ja normalerweise im Prinzip der beidseitigen Freiwilligkeit. Und das ist eben halt die Schwachpunkt, der Schwachpunkt eines solchen Programmes. Da muss der Arbeitgeber, wenn er sich für diese Variante entschieden hat, das Freiwilligenprogramm so umzusetzen, eigentlich auch mit solchen Fällen dann eben auch abfinden, dass möglicherweise solche Fälle entstehen. Das ist aber, glaube ich, sehr selten. Also da muss ein Mitarbeiter auch schon stabil gebaut sein, damit er also sowas durchhält auf Dauer. Habe ich selten gesehen, aber gibt's ja.
Ja, ich empfehle auch deswegen immer, ich möchte die Botschaft eigentlich von meiner Führungskraft hören, mit der ich auch arbeite, nicht eben von einem HRler, sag ich mal, der irgendwo in Singapur sitzt oder eine Führungskraft in Singapur, sondern wo ich sage, kenne ich aus dem Tagesgeschäft, das ist eine Business-Entscheidung. Und dann sitzt aber jemand von HR dabei, Vier-Augen-Prinzip, dass eben nicht jemand aus dem Raum geht und sagt, ich wurde hier unter Druck gesetzt oder die haben mich bedrängt, sonst hätte ich nie unterschrieben. Dass man da immer sich gewahr ist, auch dass das eine Brand-Building-Situation ist, wie man sagt.
Absolut.
Ab welchem Punkt kippt denn so ein Freiwilligenprogramm faktisch in eine mitbestimmte Betriebsänderung? Also wann wird aus einem Freiwilligenprogramm faktisch eigentlich eine Sozialauswahl?
Komme ich gleich zu. Ich will vielleicht ein Thema noch mal kurz, ein schönes Zitat noch mal beisteuern zu deiner letzten Frage. Mhm. Habe ich noch gar nicht erwähnt, leider. Und zwar den SAP-Betriebsratschef Eberhard Schick mal zitieren, der zu dem Abbauprogramm von SAP 2024 mit 8000 Stellen sagte, viele ältere Mitarbeiter freuen sich riesig, wenn sie demnächst mit einem goldenen Handschlag in Ruhestand gehen können. SAP zahlt so großzügige Abfindungen, dass es schon dumm wäre, zu bleiben. Ja, so also Eberhard Schick, Betriebsratsvorsitzender von SAP. Wenn man so ein Programm hat, hat man wahrscheinlich diesen Fall, den du erwähnt hast, möglicherweise dann auch nicht. Ja.
Ich sage mal, Perception is Reality. Man muss auch mal gucken, was ist für einen Arbeitgeber,
SAP, ja.
Was ist für einen Arbeitgeber dann noch ein gutes Programm, genau. Und wie wird das wahrgenommen? Genau. Es gibt immer die Firmen drumherum, wo dann die Arbeitnehmer sagen, ja, aber die anderen zahlen noch viel besser. Ich sage, ja gut, aber es geht ja um das Unternehmen hier, in dem du arbeitest. Ja. Und darauf muss man schauen. Wie war der Vergleich vielleicht zu vergangenen Projektbeispielen, die schon in der Vergangenheit da waren, Vergleiche? Was ist jetzt noch im Budgettopf?
Ja, genau.
Das muss man sich auch anstellen. Genau. Auch wenn man in eine Einigungsstelle geht, wird ja ein Vorsitzender auch immer gucken, was ist denn da? Ich kann ja nichts verteilen, was nicht da ist. Dann können die anderen ein besseres Programm haben, aber wenn wir das Geld nicht haben, geht es halt eben auch nicht.
So, aber zurückkommend auf deine Frage, ja. Das ist noch nicht ganz so klar, sage ich mal, entschieden. Es gibt unterschiedliche Stimmen auch in der Literatur dazu. Per se ist es erstmal so, dass auch ein Freiwilligenprogramm an sich mitbestimmungsfrei ist. Nur dann, wenn das Freiwilligenprogramm im Ergebnis die Schwellenwerte des 17. Kündigungsschutzgesetzes also erreicht oder überschreitet und zum Beispiel als eine wesentliche Betriebsänderung oder wesentliche Veränderung des Betriebes oder als wesentliche Personalabbaumaßnahme wahrgenommen werden muss, von der Planung, vom Planungshorizont her, dann ist es wieder Interessenausgleich pflichtig oder ist es auch mitbestimmungspflichtig. Dazu gibt es dann tatsächlich auch Entscheidungen. Also man kann sich jetzt streiten, ob mit dem Freiwilligenprogramm an sich mitbestimmungsfrei ist oder nicht. Aber jedenfalls dann, wenn ich in den 111er-Bereich reinrutsche, spätestens dann muss ich auch im Freiwilligenprogramm mit dem Betriebsrat absprechen. Und es gibt noch einen unangenehmen Nebeneffekt. Man muss ja aufpassen beim Freiwilligenprogramm, weil man ja keine Kündigung macht. Ja, aber es gibt ja noch die Massenentlassungsanzeigepflicht nach 17 KGG. Und wenn ich die versäume, weil ich die dortigen Grenzen bei Aufhebungsverträge überschreite, dann habe ich das Problem, dass ich möglicherweise wegen Unterlassens der Massenentlassungsanzeige unwirksame Aufhebungsverträge habe, was auch nicht
unschön.
Schön ist.
Unschön.
Also das ist so ein kleiner Fallstrick noch, der jetzt nicht mitbestimmungsrechtlich relevant ist, aber die man auch bei Freiwilligenprogrammen mit beachten muss, damit das sauber umgesetzt werden kann.
Was ist denn mit Diskriminierung? Also wir reden immer über Freiwilligenprogramme mit doppelter Freiwilligkeit. Das heißt, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin das Programm annehmen möchte, kann ich als Arbeitgeber immer noch sagen, nee, geht nicht, wir brauchen dich, bist ein Keyplayer, kannst du Unternehmen nicht verlassen. Wenn ich jetzt nur, wir haben eine relativ alte Belegschaft und ich bin der Meinung, na, ich sollte keine teuren Altersteilzeitangebote rausgeben, machen ja auch einige, die sagen, wir lösen alles über Altersteilzeit. Klar. In den nächsten 5 Jahren werden wir nur Altersteilzeit rausgeben, kostet viel Geld, dauert extrem lange, ganze Belegschaft ist unter Restrukturierung jedes Jahr, empfehle ich immer nicht, lass uns einen Mix machen an Maßnahmen. Ja. Aber es gibt ja auch solche, die dann sagen, also wir wollen jetzt mal uns verjüngen und nutzen das quasi und sprechen nur die Alten an, nur die lassen wir zu oder nur die Nicht-Performanten oder wir gucken, wo es besonders kostengünstig wäre für uns zu sagen, wir machen dieses Programm oder wir wollen die besonders kostenintensiven Führungskräfte mal abbauen. Ja. Was ist mit Diskriminierung? Gibt es da irgendwo einen Maßstab, wo ich sagen kann, das ist jetzt nicht mehr freiwillig, das ist Diskriminierung?
Ja, gibt es tatsächlich. Denn wenn wir in der Betriebsverfassung sind, gibt es einen Grundsatz im § 75 Betriebsverfassungsgesetz, wonach Betriebsvereinbarungen oder solche gilt ja ein Sozialplan, diskriminierungsfrei abgeschlossen werden müssen. Und deswegen muss man im Rahmen von solchen Regelungen die Mitarbeiter eigentlich gleich behandeln. Jetzt gibt es aber doch einige Entscheidungen, die sagen, dass man das auch ein Stück weit danach regeln kann, wie die Betroffenheit von Arbeitnehmern ist. Also es ist zum Beispiel zugestanden vom BRG, dass bei rentennahen Jahrgängen wir niedrigere Sozialplanabfindungen vorsehen können als bei den Jahrgängen 40, 50, die noch voll in der Ausfinanzierung sind. Also man kann dann gewissermaßen was abschichten. Man kann auch ein Cap einführen, das kann man auch machen. Was man nicht machen kann, ist, dass man eine Speedprämie zum Beispiel dort reinnehmen kann, weil das BRG und die Gerichte die Auffassung vertreten, dass die Speedprämie das Volumen des Sozialplans reduzieren und es sei eine Ungleichbehandlung gegenüber denjenigen, die sich entscheiden, eine Kündigungsschutzklage einzureichen, ja, die dann nämlich nicht erhalten würden. Da haben wir jetzt uns überlegt, ob das dann hält, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls mit unser Vorschlag, dass wir sagen, die Speedprämien finde ich für sehr wichtig, damit wir nicht allzu viele Kündigungsschutzprozesse bekommen. Wir gliedern die aus dem Sozialplan und packen die in eine eigene Betriebsvereinbarung rein und nennen die dann Sonderzahlung, ja, eine Speedprämie, machen dann eine Betriebsvereinbarung im Anschluss an den Sozialplan. Das ist an sich zulässig angesehen worden, jedenfalls dann, wenn es eine andere Zweckrichtung hat als der Sozialplan an sich. Also wir versuchen darüber, die Speedprämie noch zu erhalten oder ein Incentive trotzdem noch legal gewähren zu können. Aber Gleichbehandlungsgrundsatz ist dem Grunde nach natürlich selbstverständlich zu wahren.
Ja. Neben der Speedprämie gibt es ja auch Projektprämien. Wenn ich sage, jemand hat ein ganz wichtiges Projekt noch zu Ende zu fahren und das dauert halt noch 8 Monate, ich weiß, danach ist es beendet, dann kann ich auch über Projektprämien nachdenken. Also das kann man ja auch sehr individuell gestalten, diese Dinge.
Genau.
Was würdest du sagen, jetzt mal so abschließend betrachtet, das Freiwilligenprogramm, ist es eher ein Instrument kooperativer Personalpolitik oder ist das ein taktisches Mittel, sage ich mal, zur Umgehung kollektiver Mitbestimmung?
Ah, nee, ein Mittel zur Umgehung von kollektiver Mitbestimmung ist es sicherlich nicht. Es ist sicherlich ein kooperativer Ansatz, da bin ich völlig bei dir. Ich würde vielleicht sagen, das Freiwilligenprogramm ist die Kapitulation des Unternehmers vor dem Sozialstaat. Ja? Einfach deshalb, weil man das halt deswegen macht, weil man sonst keine Möglichkeiten sieht. Ja? Denn es ist mit hohem Aufwand verbunden. Es entsteht daraus, dass man eigentlich keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr hat, außerhalb eines Freiwilligenprogrammes, ja. Denn in seltenen Fällen wird es rein aus kooperativen Gründen aufgesetzt oder aus Gründen nach dem Motto, ja, ich will da jetzt einfach eine Möglichkeit schaffen. Ich glaube, wenn VW und Mercedes nicht die IG Metall-Verträge zu beachten hätten, in denen entsprechende Kündigungsschutzregelungen drin sind, dann würden sie auch anders arbeiten.
Oder trauen sich die Unternehmer nicht, weil sie sagen, die deutschen Arbeitsgerichte sind so pro Arbeitnehmer, dass wir da eh keine Chance haben. Wir werden ja sowieso verlieren, deswegen wollen wir keine Klagen zulassen.
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Mit dem Interessenausgleich Sozialplan und insbesondere mit dem Interessenausgleich habe ich ja nun eine dokumentierte Vereinbarung mit dem Betriebsrat, wonach die Kündigung an sich, was Betriebsbedingtheit, was den Wegfall des Arbeitsplatzes anbelangt, vielleicht sogar was die Sozialauswahl anbelangt, erstmal zutreffend festgehalten worden ist. Das gibt eine hohe Rechtssicherheit bei den Gerichtsverfahren. Richter sind in der Regel sehr zurückhaltend, in solchen Betriebsvereinbarungen einzugreifen durch Urteil. Das machen sie natürlich, wenn solche Themen wie Gleichbehandlung und so eine Rolle spielen oder andere Fehler gemacht werden. Aber es gibt eine hohe Rechtssicherheit. Und ich glaube, dass die Unternehmen diese Rechtssicherheit auch wahrnehmen wollten, weil es auch eine hohe Prozesssicherheit gibt für das Unternehmen. Ich weiß nämlich, wann endet die Betriebsänderung, was ist die Planung. Das habe ich bei Freiwilligenprogramm eben nicht. Dann wird das Freiwilligenprogramm 1 aufgelegt, dann das Freiwilligenprogramm 2 und dann die Nummer 3 und man ist immer noch nicht genau da, wo man ist. Ja, das kann man sich als Daimler leisten, weil Daimler halt noch entsprechend hohe Mittel hat. Viele Unternehmen können sich das nicht mehr leisten.
Ja. Jetzt haben wir bei Transformentor so eine Signature-Frage, so eine Abschlussfrage. Die lautet immer, wenn du als Mentor jemandem in deinem Berufsstand, vielleicht Juniorin, einen Rat geben würdest, dann stellst du dir vor, so der oder die ist jetzt zum ersten Mal in so einem Projekt, in einem Umfeld mit Betriebsrat, es gibt vielleicht ein Freiwilligenprogramm, vielleicht eine Sozialauswahl, vielleicht Interessenausgleich, Sozialplan. Was würdest du ihm oder ihr mitgeben, so als den einen Rat, der Karriere beeinflussend Dinge ins Rollen bringt? Worauf muss man achten unbedingt?
Bei Interessen, also ich finde Interessen und Sozialplan einfach großartig, weil sie, weil man nie vorher weiß, was hinten rauskommt. Man muss wirklich sich genau vorüberlegen, wie man das Thema angeht. Die Planung ist meines Erachtens das Wichtigste an dem ganzen Thema. Wenn man eine gute Planung hat, dann hat man eine gute Selbstsicherheit in den Verhandlungen mit den Betriebsräten. Die wissen, dass man sich überlegt hat, was man dort sagt. Werden viele Fehler gemacht da häufig. Und dann hat man mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, versucht im besten Falle natürlich noch vor der Insolvenz das Unternehmen zu erhalten. Damit tut man auch nochmal, vielleicht auch nochmal einen Beitrag zur Belegschaft leisten, auch wenn Leute abgebaut werden. Also ich finde das ein tolles Thema.
Danke, Marc. Also Planung ist wichtig, halten wir fest. Ja, am Start.
Absolut.
Beginnt alles mit der Planung. Man sich ein bisschen mehr Zeit, aber hinten raus wird es dann besser.
Ja,
man weiß nicht, was rauskommt, aber es wird dann besser, wenn man besser geplant hat.
Nein, ich will das dann nochmal gerade sagen, auch hier bei Fortlane, ja, weil das von den Unternehmen häufig unterschätzt wird. Es gibt ja die rechtliche Planung, die wir machen. Aber was wir nicht können als Arbeitsrechtler, wir können nicht die betriebswirtschaftliche Planung machen. Wir können nicht die strukturelle Planung machen, wer wo was machen kann. Und das ist extrem wichtig, weil ich muss den Betriebsrat ja mitnehmen. Ich muss ihn ja überzeugen, dass die Zahlen zutreffend sind. Ich muss ihn ja überzeugen, dass das Unternehmen nachher auch noch lebens- und produktionsfähig ist. Ja. Ich muss ihn überzeugen, dass die Planung des Arbeitgebers eine Zukunft hat, dass er nicht in 5 Monaten wieder mit dem nächsten Personalabbauprogramm konfrontiert wird. Das heißt, diese Planung muss gemacht werden. Das ist vor allen Dingen eine Unternehmensplanung, wo die Unternehmensberater eben, wie ihr zum Beispiel, eine ganz tragende Rolle spielt. Und je besser wir von dort, von euch aus, ausgestattet werden mit Argumenten, je besser können wir tatsächlich auch in den Arbeitsgerichtsverfahren, aber auch natürlich in den Verhandlungen mit den Betriebsräten gut argumentieren.
Den Interessenausgleich darauf aufsetzen.
Genau.
Ja, meistens arbeiten wir Hand in Hand.
Genau.
So.